Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Jonas Rehse am Mikrofon. Herzlich willkommen. Zwei Attentate innerhalb weniger Stunden. Die USA sind wieder Schauplatz blinder Schießwut. Dieses Mal sind 29 Menschen ums Leben gekommen. Einen Zusammenhang beider Taten gibt es offenbar nicht. Manches deutet aber auf ein rassistisches Motiv hin. Was bislang bekannt ist, berichten wir gleich. Außerdem, der Iran hat einen weiteren Tanker festgesetzt, wenn wohl nun auch aus anderen Interessen. Und billigere Bahntickets, breiter Konsens für einen geringeren Steuersatz. Auch das ein Thema in dieser Sendung. El Paso und Dayton, zwei Schauplätze des Schreckens innerhalb von noch nicht mal 24 Stunden. Zweimal schießt ein Angreifer wahllos um sich, 29 Opfer gibt es bislang. Wieder mal sind die USA geschockt. Nach Erklärungen für diese ständigen Übergriffe sucht das Land mal wieder, auch in der Politik. Hat sie das Land gespaltet? Aus Washington, Thilo Kössler.
Zwei Amokläufe binnen weniger Stunden. Der erste in El Paso in Texas mit mindestens 20 Toten, der zweite in Dayton, Ohio, mit 9 Todesopfern. Während die Tat in Ohio offenbar spontan erfolgte, weil der Attentäter sich darüber ärgerte, dass Türsteher ihn nicht in ein Lokal ließen, war der Amoklauf in El Paso von langer Hand geplant und hatte einen eindeutig rassistischen Hintergrund. 19 Minuten vor der Tat in einem belebten Supermarkt im Cielo Vista Einkaufszentrum von El Paso wurde ein 4 Seiten langes Manifest im Online-Portal 8chan eingestellt, in derselben Plattform, in der auch der Attentäter von Christchurch in Neuseeland sein Hasspamphlet veröffentlicht hatte. Bob Moore, ehemals Chefredakteur der El Paso Times und heute Autor für die Washington Post, hat die Wortwahl des Manifests mit Social-Media-Einträgen des Attentäters verglichen. Sowohl in seiner Haltung zu Immigranten wie zu Trumps Forderung nach dem Bau einer Mauer gebe es große Übereinstimmungen.
It seems to match up with some of his previous Social-Media posts that were anti-immigrant, pro-border wall, things like that.
Dieser Anschlag ist eine Antwort auf die hispanische Invasion von Texas, heißt es in dem Manifest, das mit den Worten eine unangenehme Wahrheit überschrieben ist. Von einer Invasion aus Mexiko spricht auch Donald Trump stets, wenn er über die Krise an der Grenze zu Mexiko spricht. Dabei hat Trump die Grenzstadt El Paso als besonderes Ziel seiner politischen Rhetorik ausgemacht und sie damit zum Brennpunkt in der Einwanderungsdiskussion gemacht. Offenbar war der Attentäter deshalb extra 10 Stunden aus Dallas nach El Paso gefahren, um an diesem mittlerweile politisch symbolträchtigen Ort sein Attentat zu verüben. El Paso ist die Heimat des demokratischen Präsidentschaftsbewerbers Beto O'Rourke. Hier praktizierte die Trump-Administration auch die ersten harten Maßnahmen gegen Immigranten, wie zum Beispiel die Trennung von Familien.
The first experiments the administration did with family separation, for example, happened here.
Donald Trump ließ sich im Weißen Haus über die Details des Massakers von El Paso informieren. Es gibt keinen Grund und keine Ausrede, die jemals das Töten unschuldiger Menschen rechtfertigen könnten, twitterte er. Gott sei mit euch allen. Unterdessen sieht sich Trump immer lauterer Kritik ausgesetzt, mit seinen rassistischen Äußerungen mitverantwortlich zu sein für Gewalttaten wie diese. Beto O'Rourke sagte CNN, dass das Land unverkennbar immer größere Probleme mit weißem, nationalistischen Terror habe. Der Präsident schaffe den Nährboden für die extreme Rechte. Seine Rhetorik sei der Hintergrund für politisch motivierte Anschläge wie diese, für das Abbrennen von Moscheen und das Einsperren von Immigrantenkindern in Käfigen.
You don't get mass shootings like these. You don't torch mosques. You don't put kids in cages until you have a president who's given people permission to do that. And that's exactly what's happening in the United States of America today.
Ähnlich äußerte sich auch Peter Buttigieg, ebenfalls Präsidentschaftsbewerber der Demokraten. Diese Form des Rassenhasses werde von ganz oben legitimiert, sagte er. Andernfalls hätte der Präsident seine Wortwahl schon längst geändert.
It is very clear that this kind of hate is being legitimized from on high. And if that were not true, the president would be acting and speaking very, very differently than what he's doing right now.
Es ist indes nicht davon auszugehen, dass die jüngsten Amokläufe Anlass für eine erneute Debatte über die Verschärfung der Waffengesetze sein werden. Dies, obwohl allein in diesem Jahr nach Angaben des Gun Violence Archive bereits 249 Angriffe mit Schusswaffen registriert wurden. Am Waffenrecht und an der Immigration ließen sich die tiefen Bruchlinien der amerikanischen Politik festmachen, sagt der Journalist Bob Moore. In El Paso seien jetzt beide Konfliktlinien eine tödliche Verbindung eingegangen.
Guns and immigration are two of them, and you saw a deadly mix of those two political failures here in El Paso.
Und gerade vermeldet die Polizei in El Paso, dass der Hauptverdächtige mit den Investigators kooperiert, so heißt es. Zum dritten Mal binnen eines Monats hat der Iran ein ausländisches Schiff im Persischen Golf festgesetzt. Grund dieses Mal Treibstoffschmuggel und offenbar nicht eine Vergeltungsaktion. Aktion. Die Einzelheiten von Christian Buttgereit.
Beschlagnahmt wurde das Schiff offenbar schon am 31. Juli, jedoch haben die Revolutionsgarden erst heute eine entsprechende Erklärung veröffentlicht. Darin heißt es, das Schiff sei in der Nähe der Hafenstadt Bushehr von Soldaten der iranischen Revolutionsgarden festgesetzt worden. Es habe Kraftstoff für arabische Staaten geschmuggelt. An Bord hätten sich 7000 Liter Treibstoff befunden, die zuvor von anderen Schiffen übernommen worden seien. Die 7 Besatzungsmitglieder seien ebenfalls festgesetzt worden. Deren Nationalität wurde nicht genannt. Einzelheiten etwa zur Flagge oder Reederei gaben die Revolutionsgarden nicht bekannt. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA verbreitet via Twitter ein Foto, das das Schiff zeigen soll. Darauf ist kein Tanker zu sehen, sondern ein kleines Frachtschiff, das möglicherweise Tanks an Bord hat. Bereits Mitte Juli hatten die Revolutionsgarden ein Schiff aufgebracht, mit dem angeblich etwa 1 Million Liter Benzin geschmuggelt werden sollte. Treibstoffschmuggel gilt als lukrativ, da Benzin in Iran subventioniert wird und dadurch billiger ist als in Nachbarländern. Iranischen Medienberichten zufolge werden täglich 8 Millionen Liter subventionierter Treibstoff in andere Staaten transportiert. Anders gelagert ist der Fall der Stena Impero. Das britische Schiff war am 20. Juli in der Straße von Hormuz von Spezialeinheiten der Revolutionsgarden gekapert worden. Seitdem wird es vor der iranischen Hafenstadt Bandar Abbas festgehalten. Iran hatte damit nach eigenen Angaben auf die Festsetzung eines iranischen Tankers in der Meerenge von Gibraltar reagiert. Die dortigen Behörden hatten unterstellt, das Schiff solle eine Raffinerie in Syrien beliefern und würde damit gegen EU-Sanktionen verstoßen. Die iranische Regierung bestreitet das. Einen Austausch beider Tankschiffe lehnte die britische Regierung ab. Wegen der Kaperung der Stena Impero und der Bedrohung weiterer Schiffe bemühen sich die USA derzeit um einen internationalen Marineeinsatz zum Schutz der Handelsschifffahrt im Persischen Golf. Die iranische Regierung bezeichnete die dortige Präsenz ausländischen Militärs inzwischen als feindliche Botschaft.
Ins Inland. Als sogenannte Mövenpick-Steuer ist sie in die Geschichte eingegangen. 2009 hat die schwarz-gelbe Koalition die Umsatzsteuer auf Hotelübernachtungen auf 7% herabgesetzt, als Konjunkturpaket sozusagen. Das ging relativ reibungslos damals. Da fragt man sich, warum Gleiches bei Bahntickets jetzt bislang so viel Streit ausgelöst hat. Dabei geht es sogar noch um viel weniger Geld als bei der Mövenpick-Steuer. So langsam bekommt diese Idee dann aber bei den Bahntickets doch eine Mehrheit, wie Katharina Hamberger aus Berlin berichtet.
Wenn es nach der verkehrspolitischen Sprecherin der CSU geht, sollen die niedrigeren Mehrwertsteuersätze für Bahntickets im Fernverkehr nun möglichst schnell kommen. Warum nicht auch schon zum Jahresende, fragt Daniela Ludwig in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ende vergangener Woche hatten CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt und CSU-Chef Markus Söder zusammen mit einer Reihe anderer Ideen im Bereich Klimaschutz vorgeschlagen, dass Bahnfahren günstiger und damit attraktiver werden soll. Nachdem Verkehrsminister Andreas Scheuer dies schon Ende Juni in seinen Vorschlägen für das sogenannte Klimakabinett mit aufgenommen hatte. Die große Aufmerksamkeit kam aber erst mit der grünen Offensive seiner Parteifreunde Söder und Dobrindt. Auch CDU-Politiker Andreas Jung, der schon vergangene Woche Sympathien für die Vorschläge aus der Schwesterpartei zeigte, unterstützt die Idee einer Mehrwertsteuersenkung bei Bahntickets. Das könne unmittelbar umgesetzt werden, wenn der politische Wille da sei. Er nennt in der FAS den 1. Januar 2020 als frühestmöglichen Termin dafür. Jung fordert aber auch, dass der Ticketpreis in vollem Umfang an die Kunden weitergegeben wird. Das sagte er der deutschen Presseagentur. Dieses Versprechen wollte die Bahn schon Anfang dieser Woche nicht abgeben. Bahnchef Richard Lutz warnte, dass die Entlastung nicht in vollem Umfang bei den Tickets spürbar werden könnte, sondern auch in neue attraktive Angebote oder weitere Investitionen in die Fahrzeugflotte fließen könnte. Für den CSU-Vorstoß gibt es auch von den Sozialdemokraten Zustimmung. Wir können hier sofort einen gemeinsamen Weg für geeignete Maßnahmen in Angriff nehmen, sagte die verkehrspolitische Sprecherin der SPD, Kirsten Lühmann. Die Grünen sind sogar schon einen Schritt weiter. Laut FAS haben sie einen Gesetzentwurf vorgelegt für einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz, der nach der Sommerpause in den Bundestag eingebracht werden soll. Zurückhaltung hingegen noch von Seiten der Bundesregierung, mit Verweis auf das sogenannte Klimakabinett.
Wichtig ist, dass man bei den Debatten über Einzelmaßnahmen nicht das Gesamtbild vergisst. Es geht jetzt darum, dass wir systematisch und dauerhaft Maßnahmen auf den Tisch legen und diese beschließen, die uns dabei helfen, unsere Klimaziele zu erreichen. Das heißt, Einzelmaßnahmen sind gut, diese anzudiskutieren, aber worauf es nachher ankommt, ist, dass wir ein ordentliches Gesamtpaket haben. Und deswegen arbeiten wir auch im Klimakabinett daran,
sagte eine Sprecherin des Umweltministeriums Anfang dieser Woche, nachdem CSU-Chef Söder den Vorschlag des Verkehrsministers noch einmal auf den Tisch gelegt hatte. Im sogenannten Klimakabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin sollen Maßnahmen erarbeitet werden, damit die Klimaschutzziele 2030 auch eingehalten werden können. Mitglieder sind die Minister und Ministerinnen aller betroffenen Ressorts. Jedes Ressort musste Vorschläge einreichen. Bei der Liste des Verkehrsministeriums zählt dazu unter anderem, die Mehrwertsteuer beim Fernverkehr der Bahn von 19% auf 7% zu senken. Die Vorschläge sollen nun in diesem Monat gesichtet werden. Am 20. September kommt das Klimakabinett zusammen und will anschließend ein Maßnahmenpaket vorstellen, das noch bis Ende dieses Jahres verabschiedet werden soll.
Seit Monaten gehen jeden Freitag die Klimaaktivisten von Fridays for Future auf die Straße. Was als Streik von Schülern begonnen hat, ist mittlerweile zu einer organisierten und vernetzten Bewegung geworden. An diesem Wochenende hat sie einen Kongress auf die Beine gestellt, um sich noch weiter zu professionalisieren. Jan Schulte mit Eindrücken vom Fridays for Future Kongress in Dortmund.
Die Klimaaktivisten aus der ganzen Republik hatten hohe Erwartungen an sich selbst. Nach einem halben Jahr mit Schulstreiks und Demonstrationen hatten sie erkannt, dass sie sich vor allem intern besser organisieren müssen, um von Politik, Wirtschaft und Kritikern ernst genommen zu werden. Die Vernetzung untereinander war den Fridays for Future-Aktivisten daher besonders wichtig. Denn bisher kannten sich die in über 600 Ortsgruppen organisierten Klimaschützer kaum persönlich, sondern höchstens telefonisch oder aus WhatsApp-Gruppen. Helena Marschall ist 17, kommt aus Frankfurt am Main und hat die letzten anderthalb Monate den Dortmunder Sommerkongress mitorganisiert. Ihr Fazit nach über 200 Workshops und Podiumsdiskussionen fällt positiv aus.
Ich glaube, da haben ganz viele Menschen einfach neues Wissen sich angeeignet und neue Ideen für irgendwie kreative Aktionsformen oder wie man einen Lautsprecher baut. Das gab es ja alles und das hat, glaube ich, Menschen einfach auch inhaltlich sehr viel weitergebracht. Vor ein paar Monaten dachten alle, wir schaffen die Sommerferien nicht. Alle haben gesagt, dann ist Fridays for Future vorbei. Das dachten wir ja teilweise selbst. Und jetzt haben wir quasi ganz im großen Stil gesagt, wir sind noch hier, wir sind noch laut und wir werden in Zukunft noch stärker.
Dafür haben sich die Aktivisten einiges vorgenommen. Neben den inhaltlichen Themen rund um den Klimaschutz konnten sich die Teilnehmer auch in Sachen Rhetorik, Moderation oder den Umgang mit Medien fit machen. Und das kam bei den Jugendlichen im Fridays for Future Sommercamp sehr gut an.
Es war eine sehr schöne Zeit mit vielen neuen Kontakten. Wir haben viel Connections geschlossen, viel Neues gelernt. Es war sehr schön, ganz viele Leute zu treffen, die das Gleiche denken und hinter den gleichen Sachen stehen wie man selber.
Ich habe wahnsinnig viel erlebt, habe viele Workshops mitgemacht, wo ich mir dachte, bei dem einen oder anderen hätte ich auch noch mehr mitnehmen können. Also es war auch so viel Programm für die wenig Zeit, dass man das Gefühl hatte, auch sehr viel Möglichkeiten zu verpassen.
Super inspirierend von den ganz verschiedenen Aktionen, von den Workshops angefangen. Sehr interessante Panels mit Experten auch, verschiedene Meinungen, die man einfach mitkriegt, aber auch besonders das Feeling einfach, zusammen hier vor der Bühne zu stehen und auch Spaß zu haben.
Nach 5 intensiven Tagen ist die Fridays for Future-Bewegung sicher, dass sie am Ball bleiben wird. Weitere Aktionen und Zusammentreffen sind schon geplant. Doch bei aller Motivation für den Klimaschutz, Mitorganisatorin Helena Marschall ist auch etwas froh, dass der Sommerkongress nun vorbei ist.
Ich wohne seit anderthalb Monaten in Dortmund ohne mein Bett, auf einer Matratze. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Sache, auf die ich mich sehr freue.
Gleich 2 geplanten Reisen von Ausschüssen des Deutschen Bundestags nach China droht das aus. Zum einen weigert sich China offenbar, den Menschenrechtsausschuss einreisen zu lassen. Hier wäre das Thema gewesen Lage der religiösen Minderheiten in China. Und zum anderen soll der Bundestagsausschuss Digitale Agenda nicht einreisen dürfen. Grund dafür ist ein Ausschussmitglied, das der chinesischen Führung nicht passt. Julia Barth mit den Einzelheiten.
Es ist nicht das erste Mal, dass die Grünen-Abgeordnete Margarete Bause unerfreulichen Kontakt mit der chinesischen Botschaft hat. Bereits im vergangenen Jahr bekam sie einen Anruf mit der Aufforderung, die von ihrer Fraktion angesetzte Bundestagsdebatte über die Internierung von Hunderttausenden unterdrückten Uiguren in China doch bitte zurückzuziehen. Die Debatte fand statt, die Beschwerde der Botschaft an den Bundestag ließ nicht lange auf sich warten. Als die Regierung in Peking Margarete Bause nun auf der Delegationsliste für die Reise des Digitalausschusses fand, machte China unmissverständlich klar, unter diesen Umständen werde der Besuch der Bundestagsabgeordneten nicht genehmigt.
Also sehr eindeutig gezielt auf meine Person, dass ich offenbar persona non grata bin. Und solange ich in dieser Delegation Mitglied bin, gibt es insgesamt keine Einladung.
Klein beigeben und auf die Reise verzichten will sie deshalb aber nicht. Auf Bitten des Ausschusses ist auch Bundestagspräsident Schäuble aktiv geworden um den Chinesen klarzumachen, dass sich das deutsche Parlament nicht vorschreiben lässt, welche Abgeordneten Teil einer Delegation sind. Eine Antwort habe es bisher noch nicht gegeben. Margarete Bause betont:
Es geht nicht um meine Person, sondern es geht darum, ob das deutsche Parlament sich diesen Erpressungsversuch von chinesischer Seite einfach so gefallen lässt und sich dem fügt. Ich finde, das sollte ein selbstbewusstes Parlament nicht tun.
Sie fordert auch die Bundesregierung dazu auf, nun die diplomatischen Drähte zu nutzen, um der chinesischen Regierung klarzumachen, dass sich der frei gewählte Bundestag so etwas nicht gefallen lassen kann. Das findet auch Michael Brandt. Er sitzt für die CDU im Menschenrechtsausschuss, dem Peking bereits seit mehr als 3 Jahren regelmäßig die Einreise verweigert. Er fordert deshalb nicht nur im aktuellen Fall:
Auf keinen Fall darf es ein Kotau geben des Bundestages. Es braucht ein Stoppschild der Bundesregierung, um dem Partner China deutlich zu machen, so geht es nicht.
Für Michael Brandt sind die wiederholten Versuche der Einflussnahme Chinas der Beweis, dass die dortige Regierung immer dreister wird und inzwischen gegen jeden vorgehen wolle, der es auch nur wage, die Menschenrechtslage in China überhaupt anzusprechen. Umso wichtiger sei es, dass Bundestag und Bundesregierung dem trotz wirtschaftlicher Interessen selbstbewusst entgegenstehen.
Es reicht, wenn die wirtschaftlichen Kapitäne von Daimler-Benz bis zu Siemens den Chinesen die Schuhe putzen. Aber der Deutsche Bundestag als Herzstück der Demokratie darf dies nicht, wenn auf Dauer die Diktatur nicht gegen die Demokratie gewinnen soll. Und wenn wir hier nicht den Anfängen wehren, dann werden die Chinesen sehr bald noch weitere, drastischere Eingriffe in unsere Freiheit und in unsere Demokratie in Europa und in Deutschland versuchen.
Ob die für Ende August geplante Reise des Digitalausschusses eventuell doch stattfinden kann, ist noch nicht geklärt. Die Abgeordneten wollen in Peking, Shanghai und Hongkong verschiedene Unternehmen besuchen, um sich über künstliche Intelligenz, Gesichtserkennung und autonomes Fahren zu informieren. Auch Treffen mit Oppositionellen in China sind geplant.
Nach monatelangen Verhandlungen ist im Sudan der Weg frei für eine zivile Übergangsregierung. Die Protestbewegung und der Militärrat haben eine Verfassungserklärung unterzeichnet. Tina Fuchs.
Die Worte sind groß, die Schritte klein. General Hamdan Dagalo, für den Militärrat mit am Verhandlungstisch, sagte: Dieses Papier beende eine Ära des Krieges und des Machtkampfes. Der Verhandlungsführer der Opposition, Omar al-Dagir, betonte dagegen, die Aufklärung der vergangenen Verbrechen werde die höchste Priorität in der kommenden Übergangsregierung haben. Als sie das Dokument am Mittag unterschrieben, applaudierten und jubelten die anwesenden Vertreter aus den wochenlangen Verhandlungsrunden. Es ist nur ein Zwischenschritt. Die offizielle Vertragsunterzeichnung der neuen Verfassung soll am 17. August erfolgen. Die Besetzung der Übergangsregierung ist am nächsten Tag geplant. Nach einer Phase von 3 Jahren sollen Wahlen eingeleitet werden. Im April hatte das Militär nach wochenlangen Protesten den sudanesischen Präsidenten Omar al-Bashir gestürzt. Seitdem ringen unter Vermittlung der Afrikanischen Union und Äthiopien Militär und Opposition um eine neue Verfassung.
Seitdem Britisch-Indien im Jahr 1947 unabhängig und in Indien und Pakistan aufgeteilt wurde, da streiten sich die beiden Länder um die Herrschaft über das Himalaya-Gebiet Kaschmir. Momentan spitzt sich die Lage dort wieder zu. Beide Länder haben ihre Militärpräsenz verstärkt. Auch Terrorwarnungen kursieren. Bernd Muschborowska.
Während über dem malerischen Dal Lake die Sonne untergeht, packen die Touristen in Srinagar ihre Sachen. Die indische Regierung hat vor Terroranschlägen gewarnt und alle Touristen dazu aufgerufen, Kaschmir zu verlassen. Dichtes Gedränge am Flughafen von Srinagar und am Busbahnhof der Sommerhauptstadt von Kaschmir. Um diese Jahreszeit ist die nahegelegene Stadt Pahalgam in den Bergen des Himalaya Ziel tausender hinduistischer Pilger. Doch die Anfang Juli begonnene Pilgerreise wurde abgebrochen. Tausende gläubige Hindus machen sich auf den Heimweg. Wir sind gestern Abend hier angekommen, aber nachdem die Regierung angeordnet hat, die Region zu verlassen und wir ständig besorgte Anrufe von unseren Verwandten bekommen, haben wir beschlossen, wieder abzureisen. Es gab eine Anordnung der Regierung, die Pilgerreise zu beenden, also reisen wir ab. Die indische Regierung hat in den vergangenen Tagen mehr als 25.000 weitere Soldaten in die Unruheprovinz entsandt, nachdem in der vergangenen Woche bereits 10.000 zusätzliche Soldaten dort stationiert worden waren. Begründet wurde dies mit Sicherheitsbedenken. Es gäbe Informationen, dass von Pakistan unterstützte Terroristen Anschläge verüben wollten. Das angebliche Ziel, die Hindu-Pilgerreise Amarnath Yatra. An den Tankstellen in Srinagar und Umgebung gibt es lange Warteschlangen. Auch viele Geschäfte sind durch Hamsterkäufe wie leergefegt. In der Erwartung, dass etwas passiert, deckt sich die einheimische Bevölkerung mit dem Nötigsten ein. Asif Khan, ein Einwohner von Srinagar. Es gibt Gerüchte, dass etwas Großes passiert und dass sich die Situation hier in Kaschmir für längere Zeit sehr verschlechtert. Deshalb stürmen die Leute die Tankstellen und die Geschäfte. Der frühere Regierungschef von Kaschmir, Omar Abdullah, wirft der Regierung in Delhi Panikmache vor und verlangt Aufklärung über die Hintergründe der verschärften Sicherheitsvorkehrungen. Seit die Regierung die Touristen und die Pilger aufgefordert hat, Kaschmir zu verlassen, hat sich die Lage noch verschlechtert. In den Touristengebieten Pahalgam, Gulmarg und Sonamarg gab es noch nie militante Aktivitäten. Wir haben den Gouverneur um Aufklärung gebeten, aber wir bekommen keine Antworten bezüglich der Situation. In den indischen Medien wird darüber spekuliert, dass die Regierung in Delhi plane, den bisherigen Sonderstatus von Kaschmir zu verändern, was massive Proteste bei der einheimischen, mehrheitlich muslimischen Bevölkerung auslösen würde. Wie es heißt, soll ein Artikel aus der indischen Verfassung gestrichen werden, nachdem der Landerwerb in dem Himalaya-Tal nur Personen erlaubt ist, die in Kaschmir leben. Die regierende hindu-nationalistische Regierungspartei BJP kämpft schon seit Jahren für eine Abschaffung des Sonderstatus.
Dieses Mal ging es verhältnismäßig schnell. Die 40 Migranten von dem deutschen Rettungsschiff Alan Kurdi durften nach 4 Tagen Blockade an Land. Malta hatte sich bereit erklärt dazu. Deutschland hat bei der Lösung offenbar eine entscheidende Rolle gespielt. Aber nun geht es wieder von vorne los. Lisa Weiß.
Es ist eine Geschichte, wie sie schon so oft vorgekommen ist in diesen Jahren im Mittelmeer. Migranten auf dem Weg nach Europa fürchten in einem seeuntüchtigen Schlauchboot um ihr Leben. Eine private Seenotrettungsorganisation fischt sie aus dem Wasser und dann findet sich erstmal kein Staat, der sie an Land lassen will. Diesmal waren es rund 40 Migranten, die das Schiff Alan Kurdi der deutschen Seenotrettungsorganisation CI an Bord genommen hat. Seit Mittwoch waren sie auf dem Mittelmeer unterwegs, fuhren erst Richtung Italien, wurden dort abgewiesen und nahmen dann Kurs auf Malta. Noch gestern hatte Barbara Held, die Einsatzleiterin auf dem Schiff, per Videobotschaft einen Appell an die EU gerichtet.
Wir hoffen darauf, dass Malta die Menschen aufnimmt und dass die europäischen Staaten ihrer Verantwortung gerecht werden und für eine Verteilung unserer Gäste in sichere Länder sorgt. Lasst uns nicht im Stich.
Doch im Unterschied zu vielen anderen Geschichten wie dieser hat es dieses Mal nicht mehrere Wochen gedauert, bis das Schiff in einen Hafen durfte, bis die EU-Staaten in zähen Verhandlungen vereinbart hatten, wer wie viele Migranten übernimmt. Schon gestern Abend konnte Einsatzleiterin Barbara Held den Menschen an Bord die Nachricht überbringen, ihr dürft nach Malta, heute noch oder morgen.
Mes amis, vous allez à Malta demain ou cette nuit-là.
Der Jubel auf der Alan Kurdi war groß, das sieht man in dem Video, das die deutsche Organisation veröffentlicht hat. Auch als die Einsatzleiterin ankündigte, dass die Menschen nicht in Malta bleiben, sondern auf verschiedene EU-Staaten verteilt werden würden. Doch warum hat es diesmal so schnell geklappt? Offenbar auch auf Druck der deutschen Regierung. Die Bundesregierung habe zusammen mit der EU-Kommission dafür gesorgt, dass alle 40 Menschen auf EU-Staaten verteilt werden würden, dass niemand in Malta bleiben würde, so die maltesische Regierung in einer Mitteilung. Weitere Details des Deals wurden nicht bekannt. Beinahe wären sie alle gestorben, jetzt feiern sie ihr Leben, schrieb die Organisation CI auf Twitter über die Menschen an Bord. Mögen sie in ihrer neuen Heimat offene Arme und Herzen finden, so die NGO. Diese Geschichte hat damit ein Ende, doch die Seenotrettung im Mittelmeer, die geht weiter. Momentan wartet ein anderes Seenotrettungsschiff von der spanischen NGO Proactiva Open Arms auf einen sicheren Hafen mit rund 120 Menschen an Bord.
18 Uhr gleich 35. Wir kommen zu Matthias Friebe. Er hat den Sport mitgebracht hier in dieser Sendung. Und er wird dominiert von den Finals in Berlin heute.
Genau, die gemeinsamen deutschen Meisterschaften, die zum ersten Mal an diesem Wochenende in Berlin stattfinden. Der Vergleich zu den Olympischen Spielen ist ja schnell gezogen, wenn man sich die Zahlen vor Augen führt. 3500 Sportler, über 200 Entscheidungen. Ein Versuch, zum ersten Mal deutsche Meisterschaften gemeinsam von 10 Sportarten an einem Ort auszurichten. Aktuell laufen noch die Wettbewerbe in der Leichtathletik. Und Jens-Jörg Rieck ist unser Reporter im Olympiastadion. Wir können jetzt mal zu ihm ins Stadion schalten. Herr Rieck, was steht denn noch auf dem Programm? Gerade ist das Speerwerfen zu Ende gegangen.
Genau, mit dem Sieg von Andreas Hofmann, der war im letzten Jahr schon deutscher Meister, freut sich, dass er im sechsten Versuch das ganze Ding noch rumgedreht hat hier vor Julian Weber und dem Olympiasieger Thomas Röhler. Und wir haben vor den beiden abschließenden Entscheidungen, das sind die 200 Meter, auf die wir uns gleich freuen, vor allen Dingen auf Tatjana Pinto im Damenfinale. Sie ist ja schon deutsche Meisterin, über die 100 Meter geworden. Wir haben gerade mal Laika Mihambo gesehen. Junge, Junge, war das ein Ding? Die hatte einen sehr wechselvollen Wettkampf im ersten und zweiten Versuch ungültig. Das heißt, sie brauchte einen gültigen dritten, um überhaupt weitermachen zu können, also um überhaupt 6 Versuche absolvieren zu können. Das hat sie dann geschafft, sich sofort in Führung gesetzt. Und jetzt, im sechsten und letzten, springt sie 7,16 Meter. Das ist nicht nur der deutsche Meistertitel, das ist die größte Weite in diesem gesamten Jahr weltweit. Und das ist natürlich schon mal eine Ansage für die Welttitelkämpfe dann in Doha, in Katar. Sicherlich das herausragende Resultat dieses zweiten Tages. Am ersten war es wahrscheinlich der deutsche Rekord über die 5000 Meter von Konstanz.
Soweit Jens-Jörg Rieck live aus dem Olympiastadion in Berlin. Vielen Dank, wir hören uns gleich in Sport am Sonntag nochmal. Schon beendet sind die Wettbewerbe in den anderen Sportarten. Bei den Schwimmern zum Beispiel dominierten 2, die schon bei der Weltmeisterschaft vor einigen Tagen aus deutscher Sicht die meisten Schlagzeilen machten. Lars Becker weiß mehr.
Dritter Meistertitel für Florian Wellbrock, 3 nationale Erfolge auch für Sarah Köhler. Das neue Vorzeigepaar des deutschen Schwimmens hat diese deutschen Meisterschaften in Berlin erwartungsgemäß geprägt. Sarah Köhler war zum Abschluss über 800 Meter Freistil erfolgreich. Anschließend holte sich Wellbrock ebenso souverän und sicher den Titel über 400 Meter. Beide, der Doppelweltmeister und die doppelte Medaillengewinnerin von Guangzhou, haben in Berlin alle Freistilstrecken ab 400 Meter aufwärts dominiert. Am letzten Tag holte sich auch Franziska Hentke ihr Erfolgserlebnis. Die über ihre Zeit so unglückliche WM Vierte gewann über 200 Meter Schmetterling überlegen den Titel. Insgesamt waren diese Meisterschaften nur eine Woche nach der erfolgreichen WM ein unerwarteter Erfolg. Athleten, Trainer und Publikum sorgten gemeinsam für eine stimmungsvolle, fröhliche Atmosphäre.
Stimmungsvoll und fröhlich, das berichteten viele Sportler nach ihren Wettbewerben. Die Turner zum Beispiel richteten ihre Meisterschaften in der Max-Schmeling-Halle aus. Von dort meldet sich Holger Kühner.
Elisabeth Seitz stellt einen 56 Jahre alten Rekord ein und gewinnt ihren 22. deutschen Meistertitel am Stufenbahn mit einer Weltklasseübung. Marcel Nguyen mit 31 Jahren, der älteste Turner, holt sich die Titel 18 und 19 beim Bodenturnen und am Barren. Die 19-jährige Sarah Voss, gestern schon überraschend die Meisterin im Mehrkampf, gewinnt noch am Schwebebalken und am Sprung. Und Kim Bui aus Stuttgart gewinnt beim Bodenturnen und das mit 30 Jahren. Bemerkenswert darüber hinaus, die erst 16-jährige Emily Petz aus Backnang bei Stuttgart als einzige für alle 4 Einzelgeräte-Finals qualifiziert, gewinnt 3 Medaillen. Andreas Toba gewinnt nach dem Mehrkampftitel gestern nun auch am REC, dem Königsgerät der Turner.
Eine der futuristisch anmutendsten Sportstätten in Berlin ist das 1997 erbaute Velodrom. Der Name sagte schon, hier drehten heute die Bahnradsportler ihre Runden. Holger Gersker fasst die Wettbewerbe zusammen.
Mit 4 Medaillen war die erst 19-jährige Lea Sophie Friedrich aus Dassow an der Ostsee die überragende Bahnradsportlerin dieser Tage von Berlin. Das Meisterstück schlechthin lieferte sie in der abschließenden Königsdisziplin Sprint. Sie gewann Gold mit einem knappen Finalsieg gegen die auch erst 2 Jahre ältere Emma Hinze. Schon in der Qualifikation hatte Lea Friedrich verblüfft, verpasste den Flachland-Weltrekord nur um knapp 300. Sekunden. Es gibt Nachfolgerinnen für die Olympiasiegerin von Rio, Christina Vogel. Bei den Männern setzen sich die Überraschungen fort, denn im Karin-Sprint gewannen nicht etwa die Welt- und Europameister Stefan Bötticher oder Maximilian Levy, sondern der Erfurter Marc Jocek.
Ausführliches zu den Finals gleich dann in Sport am Sonntag ab 19.10 Uhr. Wir schauen noch zur Formel 1, denn beim Rennen in Ungarn hat Lewis Hamilton seinen Vorsprung in der WM-Wertung mit einem Sieg weiter ausgebaut. Volker Hirt.
Es wurde der erwartet spannende Zweikampf an der Spitze mit einem wild vorauspreschenden Max Verstappen und einem hart attackierenden Lewis Hamilton, der am Ende des Rennens nach einem taktischen Reifenwechsel pro Runde eine Sekunde gut machen musste und es schaffte. Hamiltons 7. Sieg in Ungarn, das ist Rekord. Hinter Max Verstappen fuhr Sebastian Vettel als Dritter ins Ziel. Kurz vor Ende des Rennens fuhr er an seinem Teamkollegen Leclerc vorbei. Eine Siegchance hatte Ferrari nie. Vettel kam eine Minute nach Lewis Hamilton ins Ziel, der mit großem Vorsprung in der Gesamtwertung einem weiteren WM-Titel entgegenfährt.
Und das alles ausführlich in einer halben Stunde hier im Deutschlandfunk.
Wieder mit Matthias Friebe. Danke für den Moment. Das waren die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk. Ich danke für Ihr Interesse, wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend. Mein Name ist Jonas Rehse.